Bevor ich zu meiner eigentlichen Predigt komme, habe ich eine kleine Geschichte, bin ja nur ein Geschichtenerzähler, mitgebracht für Advent. Es passt gut an für sich zu der Fahrstuhlsituation. Pastor Bodelschwing erzählt, in den Wochen vor Weihnachten wanderte ich einmal durch unsere Häuser in Bethel. Da fand ich ein kleines, krankes Mädchen, das aufrecht mit vergnügtem Gesicht in seinem Bettchen saß. Als ich zu ihm kam, rief es mir von Weitem zu: Onkel Pastor, ich weiß ein Geheimnis. So, sagte ich. Was ist denn das für ein Geheimnis? Ja, sagte ich, du musst mir erst 5 Pfennige schenken, dann sage ich es. Dabei guckte er mich so schelmisch und zuversichtlich an, dass ich nicht anders konnte, als seine Bitte zu erfüllen. Ich legte also das 5-Pfennig-Stück auf die Bettdecke. Nun lass mich dein Geheimnis wissen. Da faltete die Kleine andächtig die Hände und sagte nur diese Worte: Advent, 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 Weihnachten. Ich denke, dieses Mädchen, das ja nun auch in seinem Bettchen krank war und da schon in einem Art Gefängnis war, die hat den Weg gefunden heraus. Die hat erlebt und gemerkt, was es bedeutet, Advent zu feiern, sich zu freuen auf dieses Weihnachten, darauf, dass dieser Jesus Christus in unser Leben hineingekommen ist. Meine Predigt hat heute die Überschrift: Ein Hindernislauf. Vielleicht erinnern wir uns, oder Leben tut das mit Sicherheit, an den Besuch des amerikanischen Präsidenten in Baden-Baden. Damals wurden alle Straßen für den Normalverkehr gesperrt, damit der hohe Gast ungehindert passieren konnte. Genau darum geht es aber in unserem Text des Propheten Jesaja. Er hat Sorge, dass der bevorstehende hohe Besuch des Sohnes Gottes in dieser Welt Hindernissen begegnet, im Stau stecken bleibt und die Herrlichkeit Gottes nicht zum Zuge kommt. Hören wir zuerst den Text. Ich muss aber erst meine Hörgeräte rausmachen, sonst geht er schief. Sonst höre ich mich zu laut und sie mich zu leise, nicht? Ja. Der Text, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereite dem Herrn den Weg, mach eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Was ungleich ist, soll eben und was höckerig ist, soll schlicht werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Stellen wir uns vor, der Präsident Obama wäre in einem Stau stecken geblieben. Aber ich habe mich gefragt, bleibt Jesus Christus nicht immer wieder in einem Stau stecken? In dem Stau des Zweifels, der Egoismus, der Interesselosigkeit? Ich denke, wir sind uns einig in der Aussage, dass ein Ziel nur erreicht werden kann, wenn wir dazu einen Weg haben. Dazu 2 Beispiele. Ich habe viele Jahre einen älteren Mann besucht, der im Zweiten Weltkrieg Kompanieführer einer Panzereinheit war. Er hat mir erzählt, dass seine Panzereinheit im Herbst 1944 die Türme von Moskau schon gesehen haben. Aber sie mussten wieder zurück, weil der Nachschub nicht lastete. Es ging also um das Problem des Nachschubs. Und ich habe mir gedacht, ist so mancher Gemeindeleiter, so mancher hat auf einmal das Gefühl, ich bin alleine. Niemand kommt nach, ja, man ist vollkommen allein, ist kein Nachschub da. Er hat mir noch eine andere Geschichte erzählt. Er wurde in Russland von seinem Panzer abgeschossen, der Panzer brannte. Er musste schnell raus. Er sprang aus der Luke, aber er blieb mit einem Haken hängen und ist kopfüber auf die Straße gefallen. Nur der Stahlhelm hat ihn davor bewahrt, dass er mit dem Leben davon kam. 3 Tage später, meine Lieben, 3 Tage später ist er in Goslar, zwar mitten in Russland, in Goslar im Lazarett aufgewacht. Was war passiert? Sein 18-jähriger Schütze schleifte ihn durch ein Kornfeld zum Verbandsplatz. Dort konnte man ihn versorgen und in ein Flugzeug verfrachten. Und so kam er nach Goslar. Auch hier wurden Wege geebnet. Menschen haben unter Einsatz ihres eigenen Lebens einem anderen Menschen gerettet. Und ich denke, das ist das Entscheidende, wenn wir von Wegen reden, dass wir Menschen Wege für andere Menschen bereiten dürfen. Dass wir da so manches Hindernis, was da ist, Täler und Höhen, Berge, die wie ein Berg vor uns stehen und Täler, die wie Abgründe in unserem Leben dastehen, dass sie uns davor schützen. Aber die Frage, die ich gestellt habe, brauchen wir denn diesen Jesus? Die Menschen heute, brauchen die diesen Jesus? Wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, was ist aus unserem Land geworden, das zu Luthers Zeiten einmal selbstverständlich diesen Gott akzeptiert hat, wenn auch die verschiedenen Kirchen auf ihn verschieden reagiert haben. Aber die Frage, dass es Gott gibt, die war überhaupt keine Frage. Und wie ist es heute? Ich zitiere aus der katholischen Zeitschrift Christus in der Gegenwart. Und wenn ihr das hört, überlegt ihr mal eure Bekanntschaft, ob genau nicht das so stimmt. Die Menschen von heute scheinen eine Rettung nicht mehr interessiert zu sein. Für die Menschen ist mit dem Tod eh alles aus. Zudem ist das Sündenbewusstsein weitgehend verloren gegangen. Wir sind die Guten, sündigen vor Gott, dazu noch voller Furcht vor ewiger Verdammnis. Fehlanzeige. Die Menschen machen allenfalls noch Fehler, wie es heißt, und frohgemut trällert der Superstar Helene Fischer. Keiner ist fehlerfrei. Was ist schon dabei? Wir feiern die Schwächen. Soweit der Text. Mein Lieben, ich denke, wir müssen das einmal sehen. Was haben wir? Haben wir etwas zu sagen? Haben wir einen Weg zu bereiten? Und verstehen wir, wie schwierig das geworden ist, weil da Berge aufgetürt wurden von Überlegenheit, von menschlicher Überlegenheit, von Selbstbewusstsein. Aber war das zu Zeiten von Johannes dem Täufer, und der ist ja hier gemeint, in unserem Jesaja-Text anders? Ich würde sagen, ja und nein. Allerdings, Gott war da, das gab überhaupt keine Frage. Aber er war vereinnahmt worden. Man glaubte, mit einigen religiösen Regeln könnte man Gott zufriedenstellen und alles wäre okay. Und darum hat Johannes wie ein Prediger aus der Wüste, wie Jesaja ihm vorausgesagt hat, den Menschen gesagt: Wenn ihr mit Gott glücklich werden wollt, dann müsst ihr euer Leben ändern, umkehren. Ihr seid auf dem falschen Weg. Aber nun kommen wir Menschen heute. Wollen wir denn glücklich sein? Denke ja. Denke, dass es niemanden gibt, der nicht glücklich werden will. Aber welche Rolle spielt dieser Jesus für dieses Glück? Welche Rolle spielt er in unserem Leben? Es ist so wichtig, meine Lieben, und ich bin überzeugt, dass wir diesen Jesus brauchen, wenn wir echtes Glück haben wollen. Dass wir diesen Gott mit seinem Sohn hineinnehmen dürfen und müssen in unser Leben, wenn es klappen soll. Ich möchte dazu noch einen Schritt weitergehen mit der Aussage des Apostels Paulus im letzten Vers des 13. Kapitels des Korintherbriefes. Ich denke, wir kennen alle diesen Satz. Es bleibet aber Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, und die Liebe ist die größte unter ihnen. Und dann habe ich nachgedacht. Dann habe ich jetzt einmal umgekehrt und habe gedacht, wie heißt denn das Gegenstück? Und wenn wir statt dem Glauben das Wort Vertrauen nehmen, was ich lieber habe, dann ist einfach das Misstrauen, die Hoffnungslosigkeit und die Lieblosigkeit genau die Dinge, die unseren Weg versperren, die unseren Weg kaputt machen. Und darum ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken. Wie viele Verbindungen hat das Misstrauen schon zerstört? Wie viele Ehescheidungen sind durch das Misstrauen dann vonstatten gegangen? Und wie viel Hoffnungslosigkeit, Selbstmorde, ja, Depressionen, wie viel ist in diese Hoffnungslosigkeit in das Leben mancher Menschen hineingekommen? Und meine Lieben, wenn ich von der Lieblosigkeit rede, wer schließt sich aus? Kennen wir nicht jeder von uns die Lieblosigkeiten auch anderer, die ich erlebt habe und vielleicht, die ich andere haben erleben lassen? Verstehen wir? Hier sind die Hindernisse. Genau hier sind die Hindernisse, die wir sie brauchen. Beginnen wir mit dem Glauben, wie gesagt, wobei ich lieber das Wort Vertrauen habe. Denn wenn ich sage, ich glaube, dass es morgen regnet oder heute, ja, dann sagt das nicht viel über den Glauben. Wenn ich aber zu ihm sage, ich glaube dir, dann hat das eine ganz andere Dimension. Dann bedeutet das, ich vertraue dir, ich verlasse mich auf dich und ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und darum ist das Glauben, das Vertrauen eine so wichtige Sache. Und ich denke, man muss keine 90 Jahre alt sein, um das zu erleben, dass ohne dieses Vertrauen eine menschliche Verbindung auf die Dauer nicht existiert. Wenn ich einen Freund habe, dem ich nicht vertrauen kann, dann nützt mir die ganze Freundschaft nichts. Ich denke, das ist so wichtig. Ich denke da an ein Fernsehspiel, da hat eine Frau festgestellt, dass ihr Mann immer wieder weg war, nicht? Ja. Da wurde sie misstrauisch, da hat sie einen Detektiv eingestellt, damit er mal nachprüft, was der macht. Ja. Und er hat festgestellt, er geht zu einer Frau. Ja. Aber er hat nicht gemerkt, dass die Frau die Leiterin einer Tanzschule war. Denn der Mann ging in den Tanzunterricht, weil er zum Geburtstag seiner Frau tanzen konnte. Er hat bisher nicht tanzen können und er wusste, seine Frau tanzt gerne. Und da ist er in diesen Tanzunterricht gegangen. Verstehen wir? Dieses Misstrauen hätte um ein Haar diese Ehe kaputt gemacht. Und denkt doch in euer Leben hinein, wie dieses Misstrauen unser Leben negativ beeinflussen kann. Da fällt man in ein Tal hinein, da rutscht man hinein und kommt nicht mehr raus. Oder die Frage der Hoffnung. Ich denke, vielleicht kennen wir alle oder haben zum einen schon gehört, das Büchlein, das lautet, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es handelt von einem 14-jährigen Mädchen, das in das Konzentrationslager kam und nur überlebt hat, weil sie die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Weil sie gehofft hat, das überstehe ich, da komme ich durch. Von daher ist diese Hoffnung, meine Lieben, diese Hoffnung, die dieser Gott uns schenken will, eine so wichtige Sache. Manche verwechseln diese Hoffnung mit damit, dass wir sagen, dass wir etwas erwarten. Ja? Wir erwarten von dem anderen ein bestimmtes Verhalten. Ja? Der hat so zu sein, der hat so zu sein, der Partner hat mich so zu nehmen und das zu beachten und jenes und der Vater dieses und die Mutter dieses. Ja? Ja? Und wenn es nicht kommt, dann sind wir enttäuscht und dann ist es aus. Meine Lieben, Hoffnung ist etwas ganz anderes. Hoffnung gibt nicht auf. Hoffnung hofft und hofft und hofft und hofft. Ich denke, auch das ist eine so wichtige Sache. Und wisst ihr, wer ein Meister dieser Hoffnung ist? Das ist unser Gott. Wenn wir allein das Alte Testament, das ich ja so liebe, hineinschauen, wie dieses Volk immer wieder von ihm abgeht, immer wieder seinen eigenen Weg geht. Und was sagt dieser Gott? Sagt er, ja, geht doch euren Weg alleine, macht doch alleine, schaut doch, wie ihr ins Elend hineinrutscht. Und was sagt er? Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich und sagt ihr, dass ihre Gefangenschaft ein Ende hat, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Mein Lieben, das ist unser Gott, ja. Das ist unser Gott, der uns nicht aufgibt, der mit uns geht, auch wenn wir manchmal so dummes Zeug machen. Ja, und bei der Liebe. Dazu auch eine kleine Begebenheit. Eine Pfarrerin hatte in ihrem Unterricht einen unverbesserlichen jungen Mann. Sie hat alles versucht und er ist auch bald dann wegen Diebstahls im Jugendgefängnis gelandet. Sie hat ihn dort immer wieder besucht. Es hat sich nichts geändert. Die Jahre gingen dahin und als sie auf einer Gesellschaft einen Mann traf, der ihr als Kandidat für das Bürgermeisteramt vorgestellt wurde. Sie erkannte ihn nicht, aber er sie. Und er sagte ihr, wissen Sie, 15 Jahre lang habe ich nicht vergessen, was Sie für mich getan haben. 15 Jahre sind Ihre Worte und Ihre Liebe in mein Herz hineingedrungen. Und dann habe ich mein Leben geändert und habe diesen Gott und diesen Jesus in mein Leben hineingenommen. Ja, und das Ergebnis war dann im Grunde diese Bürgermeisterwahl. Sie hat nicht aufgegeben, verstehen Sie? Weil ihre Liebe einfach da war. Und ich denke, meine Lieben, meine Erfahrung, und das ist auch der Grund, warum ich Verkündigung mache, es gibt nur eine Möglichkeit in dieser Welt, um diese Welt zu verändern, und das ist die Liebe. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und diese Liebe ist von Gott. Und diese Liebe will Gott den Menschen schenken. Er will sie ausgießen in unser Herz. Er will, dass wir einander lieben. Er will, dass wir füreinander da sind, dass wir die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben mitmachen. Ja, versteht ihr? Und darum hat er seinen Sohn auf diese Erde geschickt, dass wir spüren und erleben, wie Liebe aussieht, dass er sich hineinbegibt in diese Welt und in dieser Welt nun von den Menschen gedemütigt wird, gekreuzigt wird. Und er möchte, meine Lieben, er möchte, und das ist in dieser Adventszeit, deswegen habe ich vorhin die Geschichte von dem Mädchen erzählt, so wichtig, dass wir die Liebe erleben, dass wir wissen, was an Weihnachten passiert ist, dass an Weihnachten Gott in diese Welt hineingebrochen ist, damit wir Liebe haben, damit wir zu dieser Liebe kommen, damit diese Liebe in unser Leben hineinkommt. Ich denke und hoffe, wir kapieren, was Liebe vermag. Und dazu gehört das Vertrauen und das Hoffen. Aber die größte und das größte Geschenk Gottes an uns Menschen ist eben diese Liebe. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Liebe erfahren. Vielleicht müssen auch wir Berge abbauen, über die wir nicht hinwegsehen, des Misstrauens, der Hoffnungslosigkeit, vor allem aber der Lieblosigkeit, dass wir meinen, es geht immer nur um mich, sondern dass wir auch den anderen in den Blick haben, dass wir erleben, wie Gott uns haben will. Und meine Lieben, wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann hat Jesus ja selbst in der Bergpredigt gesagt, wenn ihr zum Altar geht, dann regelt vorher euer Leben. Dann ebnet die Bahn. Dann macht die Täler zu, die Täler des Misstrauens, die Täler der Hoffnungslosigkeit. Schüttet sie zu mit der Gnade Gottes, mit der Liebe Gottes und tragt das Misstrauen innerhalb der Menschheit ab. Damit wir erleben dürfen die Herrlichkeit Gottes, die auch schon hier in diesen Zeichen der Liebe von Brot und Wein sichtbar wird. Der Apostel Paulus sagt dann, jeder prüfe sich selbst. Meine Lieben, prüft, ob ihr Gottes Liebe akzeptiert. Prüft, ob ihr Gottes Liebe in euer Leben hineinnimmt, um diese Liebe weiterzugeben, diese Liebe zu erleben und dass wir auf diese Weise nun in einer wunderbaren Weise dieses Abendmahl feiern dürfen. Amen.